Erdbebenalarm auf Santorini. Ihr habt es vermutlich mitbekommen, mehr als 200 Beben gab es da innerhalb weniger Tage Anfang Februar auf dieser griechischen Touristeninsel. Der eine oder die andere von euch war vielleicht auch schon mal da oder da in der Nähe in der Ägäis. Ja, wie ist das Ganze einzuordnen und wie groß ist die Gefahr dort in der Region? Darüber sprechen wir heute beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
Ja, Santorini, das verbinden die meisten von euch wahrscheinlich mit diesen malerischen Stränden, den weißen Häusern, mit diesen blauen Kuppeldächern. Und ja, Santorini und generell die griechischen Inseln in der Ägäis sind natürlich ein Traumziel für viele, viele Touristinnen und Touristen. Und auch dieses Jahr werden sicherlich wieder Abertausende auch aus Deutschland für ihren Urlaub dahin reisen. Aber das hat sich jetzt gerade erst wieder gezeigt. Das Ganze ist eben auch eine geologisch ziemlich angespannte Region. Seit Anfang Februar bebt die Erde dort immer wieder, ungewöhnlich oft auch. Über 200 Erschütterungen, habe ich gerade schon gesagt, gab es allein innerhalb von 48 Stunden. Was ist da los? Und könnte das der Vorbote von einer größeren Katastrophe sein? Mit diesen Fragen hat sich Lars Fischer beschäftigt von Spektrum der Wissenschaft. Und Lars ist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo.
Moin, moin.
Lars, mir war das vorher ehrlich gesagt nicht so bewusst, aber das ist nicht das erste Mal, dass Santorini und die Region da von Erdbeben heimgesucht wird, richtig?
Genau, das ist also eine sehr, sehr aktive Region der Welt. Einerseits erdbebenaktiv, es gibt immer wieder Erdbeben in der gesamten Region von Griechenland im Westen bis in die Türkei weit im Osten und ganz spezifisch in der Ägäis und auch immer wieder Erdbebenschwärme. Es gibt diesen großen Vulkanbogen im Süden der Ägäis, zu dem auch Santorini gehört. Und 1956 gab es eben in der Nähe von Santorini, ziemlich genau da, wo dieser Bebenschwarm stattfindet, tatsächlich zwei sehr starke Beben, der Momentmagnitude 7,7 und 7,2, die auch, und das ist das größte Problem dabei, schwere Tsunamis ausgelöst haben.
Und was wissen wir darüber, was jetzt dort in den letzten Tagen und Wochen geologisch passiert ist?
Das ist natürlich nicht ganz klar. Im Moment geht man so ein bisschen davon aus, dass es sich um einen Bebenschwarm handelt. Also man unterscheidet ja einerseits zwischen Starkbeben, Hauptbeben der Stärke 7 und mehr, und danach kommen schwächere Beben in längerer Abfolge. Das sind sozusagen Hauptbeben-Nachbebensequenzen. Und dann gibt es Bebenschwärme, in denen man eine große Anzahl Erdbeben in der gleichen Region hat, die in mehreren mittelgroßen Beben kulminieren, aber eben nicht in einem großen Starkbeben. Und das ist so ein bisschen der Unterschied hier. Das heißt, man hat jetzt eher sowas wie einen Bebenschwarm. Was nicht ganz klar ist, ist, ob dieser Erdbebenschwarm tatsächlich ein größeres Starkbeben noch einleiten könnte. Das gibt es auch, ist aber relativ selten. Es ist also nicht so ganz einfach einzuschätzen. Das Problem dabei ist, dass dieser Erdbebenschwarm, es gibt ja unglaublich viele Erdbebenschwärme in der Region, aber dieser hier ist ungewöhnlich intensiv und ungewöhnlich stark letztendlich auch. Jetzt gab es am Montag gerade wieder ein Beben der Momentmagnitude 5,3. Das ist schon ganz ordentlich. Wenn sowas hier in Deutschland passiert, steht das dann in allen Zeitungen. Für Starkbeben ist das nicht besonders. Also es ist kein Starkbeben, sondern gehört immer noch zu diesem Erdbebenschwarm. Aber es ist schon ungewöhnlich und deswegen fragt man sich so ein bisschen, ob da möglicherweise mehr passieren könnte. Klassisch entstehen diese Schwärme durch Gas und Wasser, die in der Tiefe aufsteigen. Aber so ganz genau weiß man das im Moment nicht, was da passiert.
Ja, vielleicht auch an der Stelle nochmal der Hinweis, weil die Sache natürlich im Fluss ist. Heute ist der 11. Februar, als wir hier aufzeichnen. Kann natürlich auch in den nächsten Tagen irgendwie immer noch was passiert sein zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung. Wie schätzt du das ein, Lars? Du hast ja gerade gesagt, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie das jetzt weitergeht, aber womit rechnest du?
Naja, es wurde ja am Anfang ein bisschen spekuliert, ob möglicherweise ein Vulkanausbruch anstehen würde. Davon würde ich an diesem Punkt nicht ausgehen, dass da irgendwas Vulkanisches passiert. Das hat man weder auf Santorini selbst noch auf den benachbarten Unterwasservulkanen hat man da ernstzunehmende Anzeichen dafür. Die Erdbeben sind rein tektonischer Natur, also das heißt, da bewegt sich kein Magma, sondern da bewegen sich Bruchzonen in der Erdkruste. Was natürlich passieren kann, ist, dass sich diese Bruchzonen in der Erdkruste sehr stark bewegen ab einem bestimmten Punkt und dann auch ein sehr starkes Erdbeben auslösen. Ich persönlich gehe so ein bisschen davon aus, dass das ein klassischer Erdbebenschwarm ist, der stärker ist als die normalen, aber dann im Laufe der nächsten Monate oder vielleicht auch nur Wochen nachlässt mit der Zeit. Das wäre jetzt meine Vermutung.
Und lass uns vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, auch warum die Region so erdbebengefährdet ist. Also du hast ja gerade schon so ein bisschen den Unterschied angesprochen, da ist kein Magma in Bewegung, aber die Erdkruste, vielleicht kannst du so ein bisschen erklären, wie kommt es denn dazu, dass es da so oft ruckelt?
Die eigentliche Ursache des Ganzen ist die Kollision des afrikanischen Kontinents mit den europäischen Erdplatten, die da im Mittelmeerraum letztendlich eingequetscht werden und der Meeresboden quasi vorne an der afrikanischen Platte, der gegen Europa geschoben wird, der taucht da unter der Ägäis ab. Problem ist ein bisschen, dieser Ozeanboden ist extrem kalt und schwer. Der taucht schneller ab, als die afrikanische Platte vorrückt. Das heißt, diese ganze Ägäis, die europäischen Platten dort, die werden dadurch, dass der Ozeanboden absinkt, da entsteht quasi ein Loch. Und der gesamte Erdkruste, inklusive Kreta, inklusive der Ägäis, die rutschen jetzt nach Süden in dieses Loch rein. Der Boden der Ägäis wird also gedehnt wie so ein Pizzateig, zerbricht in einzelne Schollen. Das sind dann diese Verwerfungen, an denen sich dann dauernd diese Erdbeben abspielen. Und außerdem haben wir dadurch, dass die ozeanische Platte abtaucht, noch diesen Vulkanbogen, den sogenannten Kykladenbogen, zu dem auch Santorini gehört. Das heißt, wir haben da einerseits natürlich immer noch die Dehnung nach Süden, andererseits Vulkanismus, die eben diese Aktivität verursachen können. Und das Ganze ist eigentlich eine Region, in der immer und überall irgendwas passieren kann.
Ja, das ist verrückt, weil ich hatte das wirklich so in der Form nicht auf dem Schirm. So Richtung Türkei hatte ich es ein paar Mal irgendwie gehört, ne, mit Erdbeben und so. Aber das klingt ja wirklich fast wie so ein kleines Pulverfass da irgendwie. Also was kann da wirklich was richtig Schlimmes passieren? Was ist das Worst Case, was man sich da vorstellen kann in der Ägäis?
Also mit Worst Case muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, ein paar tausend Jahre oder ein paar zehntausend Jahre, da gibt es natürlich in der Region zum Beispiel die historische Explosion von Santorini, die minoische Zivilisation auf Kreta zerstört hat. Das sind so Sachen, wenn man zum Worst Case geht, da kann natürlich einiges passieren. Jetzt der Worst Case in diesem Fall ist keine gigantische Vulkanexplosion. Es wurde ein bisschen spekuliert natürlich, dass dieser Unterwasservulkan Colombo da verheerend explodieren könnte. Ehrlich gesagt halte ich das für absolut spekulativ. Ich denke, der Worst Case ist tatsächlich, dass man ein Beben der Stärke 7 oder 7,5 bekommt. Man darf sich da mit diesen Magnitudenskalen nicht täuschen lassen. Ein Beben der Stärke 7 oder 7,2, 7,3, das wäre ungefähr 1000-fach stärker als die Beben, die man jetzt im Rahmen der Erdbebenserie hat. Das heißt, es ist eben möglich, dass ein Starkbeben auftritt, das wie 1956 ein schwerer Tsunami dann die Küste trifft und die umliegenden Inseln trifft, was dann eben ernste Zerstörungen anrichten würde, Todesopfer fordern würde. Das ist, denke ich, das schlimmste Szenario, mit dem man realistischerweise rechnen muss. Möglicherweise nicht das schlimmste Szenario über zehntausende Jahre, aber jetzt im Moment auf jeden Fall das. Man muss natürlich aber auch bedenken, auf der persönlichen Ebene, wenn man da jetzt auf der Insel rumläuft, da muss ja kein Starkbeben kommen. Auch so ein Beben der Stärke 4 oder 5 kann einen Dachziegel lösen und der fällt dir dann auf den Kopf und das war's. Und das ist natürlich auf individueller Ebene schon ein ziemlicher Worst Case. Also selbst wenn der geologische Worst Case nicht eintritt, darf man das eben absolut nicht unterschätzen, die Gefahr dadurch.
Ja, lass uns auf die Gefahren und vielleicht auch Maßnahmen dagegen gleich noch mal ein bisschen eingehen. Mich interessiert noch, Lars, es ist ja wahrscheinlich, also da wird viel, viel gemessen und die Forschung ist ja sicherlich relativ weit, was so Erdbebenvorhersage und so angeht. Aber trotzdem, also würde mich mal interessieren, wie gut kann man sowas vorhersagen? Wie gut kann man vorhersagen, das und das könnte passieren, wird mit der und der Wahrscheinlichkeit passieren? Wie nah kommt man da ran?
Das kommt natürlich einerseits drauf an, was man genau vorhersagen will. Zum Beispiel, wenn man einen relativ gut untersuchten Vulkan hat, auf dem die ganze Zeit irgendwelche Messgeräte stehen und den man schon sehr lange kennt, ja, dann kann man schon anhand der seismischen Signale relativ genau sagen, wann der ausbricht. Hat man natürlich bei einem Unterwasservulkan wie dem Colombo in dem Fall nicht. Über dessen Verhalten weiß man ganz, ganz wenig. Dann bei Erdbeben hat man generell das Problem, dass sich Erdbeben nur sehr grob vorhersagen lassen. Das heißt, man kann ungefähr sagen, naja, okay, so viel Spannung könnte sich aufgebaut haben. Das könnte dann bedeuten, dass ein starkes Beben ansteht oder wie in diesem Fall nicht ansteht, denn nach dem Erdbeben von 1956 hat sich in der Region theoretisch jedenfalls noch nicht wieder genug Spannung für so ein Starkbeben aufgebaut. Praktisch muss man sagen, solche Schätzungen sind extrem schwierig, extrem ungenau, sehr Pi mal Daumen behaftet, weil man ja keineswegs sagen kann, man hat irgendwie in total regelmäßigen Abständen an bestimmten Verwerfungen, an bestimmten Bruchzonen immer ein so und so starkes Erdbeben, sondern selbst bei Bruchzonen, die extrem gut vorhersagbar sind, bei denen man sehr genau weiß, wie schnell sie sich bewegen, wie schnell die Spannung sich da aufbaut, da kriegt man manchmal, dann kriegt man einen Abstand zwischen zwei Beben, der ist vielleicht 800 Jahre. Dann kriegt man ein Beben nach weiteren 400 Jahren und so weiter, selbst wenn man das sehr genau kennt. Also das ist ja auch das, was man jetzt bei dem Bebenschwarm hat. Man kann nicht mal vorhersagen, ob das jetzt ein reiner Bebenschwarm ist, der wieder flach fällt, oder ob da vielleicht doch ein Starkbeben am Ende bei rauskommt. Man weiß einfach nicht so wahnsinnig viel darüber, was da passiert. Ist ja auch klar, das ist ein 15 Kilometer Tiefe. Versuch da mal reinzugucken. Keine Ahnung, wir sind ein bisschen ratlos.
Du hast ja gerade auch sehr schön gesagt, es muss nicht der geologische Worst Case eintreten, um trotzdem Schaden anzurichten. Ne? Was würdest du denn sagen, wenn man so auf die Region guckt, wie gut ist man da vorbereitet auf so einen kleineren oder größeren Katastrophenfall und welche Maßnahmen könnten da helfen noch, um besser zu schützen?
Die Erfahrung aus ganz vielen Ländern zeigt, dass die Leute bei Weitem nicht so gut auf Katastrophenfälle vorbereitet sind, wie sie und Regierungen und Behörden oft glauben. Das heißt, natürlich kann man sich jetzt angucken, was die Leute da machen. Viele verschwinden von der Insel. Das ist schon mal gut, denn wenn irgendwo eine Katastrophe passiert und man ist woanders, ist man von der Katastrophe nicht betroffen. Das ist total banal, aber es ist eigentlich die beste Vorbereitung auf eine Katastrophe, die man haben kann. Einfach nicht da sein. Das ist auf jeden Fall total sinnvoll, dass sich da Leute vom Acker machen. Dann sind natürlich auch Kräfte des Katastrophenschutzes jetzt auf die Insel gekommen. Natürlich kann das auch was bringen. Es bringt nur in dem Moment nichts, indem man unter 20 Tonnen Ziegelsteinen begraben liegt. Da kann der beste Katastrophenschutz dann auch nichts mehr machen. Das heißt, wenn der Katastrophenschutz kommt, um die Leute dann aus den Ruinen ihrer Häuser zu buddeln, ist es zu spät. Dann hängt es natürlich auch so ein bisschen vom individuellen Verhalten ab. Man kann den Leuten nicht verbieten, sich unter rutschgefährdete Steilhänge zu stellen oder in die Nähe vom Meer zu gehen. Also das heißt, wie gut man vorbereitet ist, wie gut man informiert ist, hängt in letzter Konsequenz auch sehr stark von einem selbst ab. Und wie gesagt, ob man zu diesem aktuellen Zeitpunkt jetzt auf der Insel rumhängt oder nicht. Man kann nicht hingehen und sagen, naja, ich setze mich da jetzt hin, mache meinen Urlaub und wenn was passiert, waren die Behörden nicht gut genug vorbereitet. Das ist ja Quatsch.
Total. Ja, das wäre jetzt auch meine abschließende Frage tatsächlich noch gewesen. Was würdest du denn jetzt raten, wenn man, sagen wir mal, dort einen Urlaub gebucht hat, jetzt oder später im Jahr?
Das kommt wirklich ein bisschen drauf an, wie man dazu auch steht. Also wenn man jetzt später im Jahr einen Urlaub gebucht hat, kann man sich aus meiner persönlichen Perspektive ein bisschen entspannt zurücklehnen und das Ganze beobachten. Und vielleicht ist das ganze Theater Mitte März schon wieder vorbei und dann braucht man sich darüber keinen Kopf zu machen. Wer jetzt quasi auf dem Weg auf die Insel ist, muss ich dann natürlich überlegen, will ich das wirklich? Klar, auch da würde ich sagen, wenn man jetzt auf die Insel fährt, muss man nicht zwangsläufig mit der großen Katastrophe rechnen, aber ich bin nicht sicher, ob ich in so einer Ortschaft bei Erdbebenstärke 5 ohne Helm rumlaufen würde, zum Beispiel. Jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Also das heißt, man muss sich da schon darüber im Klaren sein, auch wenn es nicht schlimm wird, wenn es jetzt bei dieser Erdbebenserie bleibt, solange der Boden schüttelt, hat man Erdrutsche, man hat möglicherweise Schäden an Gebäuden, alles Mögliche. Wenn dann was Großes passiert, dann sitzt man erstmal auf der Insel fest und guckt doof. Wie gesagt, also ich persönlich würde eher empfehlen, wegzubleiben, auch um die potenziellen Rettungsarbeiten nach einer Katastrophe nicht zu überlasten, wenn man die Wahl hat, da zu sein. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch so ein bisschen verstehen, wenn da Leute jetzt diesen Urlaub gebucht haben und da jetzt sehen, okay, ja, es ist ein Erdbebenschwarm und 2021 gab es da den Erdbebenschwarm und da den Erdbebenschwarm und da den Erdbebenschwarm und die meisten Erdbebenschwärme laufen sich nachher tot und so, dass die Leute dann sagen, naja gut, wenn wir da jetzt nicht hinfahren, dann ist der Urlaub futsch und möglicherweise auch das Geld futsch, je nachdem, wie die Verträge da sind. Ja, ich will das nicht be- oder verurteilen, wenn da tatsächlich jetzt Leute urlaubsmäßig auf die Insel fahren. Ich würde nur empfehlen, wirklich die Situation ernst zu nehmen, auch wenn die Erdbeben nicht besonders stark sind. Wie gesagt, ein Ziegelstein und die Schütteldecke ist durch.
Lieber Lars, vielen, vielen Dank für diese Einordnungen und Einschätzungen über die Lage da in Santorini und in der Ägäis. Und wer nochmal nachlesen will, den ganzen Artikel findet ihr online auf spektrum.de. Und da gibt's auch natürlich, wenn was Neues passiert, nochmal weitere spannende Inhalte. Auch sowieso generell viele Artikel zum Thema Erdbeben und Vulkanausbrüche kann man sich da anschauen. Meine Empfehlung also mal auf spektrum.de zu gehen. Und von uns beim Spektrum Podcast war es das für diese Woche. Lieber Lars, ich sage vielen Dank und tschüss.
Ja, danke auch.
Und auch euch da draußen sage ich schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Gern auch kommende Woche wieder einschalten. Dann gibt's Freitag eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.